In dem DDR-Roman Narrenschiff des Schriftstellers Christoph Hein unterhalten sich zwei Ökonomen. Der Ältere, ein Professor, war jahrzehntelang Mitglied im Zentralkomitee der Einheitspartei. Der Jüngere studierte früher an der Uni bei ihm, leitet nun ein großes Schwermaschinenbaukombinat. Sie treffen sich im Ostberlin in den frühen 1980er Jahren. Der Kombinatsdirektor beklagt sich darüber, dass die Waren, die sein Betrieb produziert, zu Schleuderpreisen auf dem Weltmarkt verkauft werden, weil die Parteiführung Devisen braucht. Die Industrie, die nach dem Zweiten Weltkrieg mühsam wieder aufgebaut worden war, sei am Ende, schlussfolgert er. Und dann stellt der alte Professor die Frage, die weit über den Roman herausreicht. Wir wollten ein anderes Land, einen anderen Staat aufbauen, friedlicher, solidarischer und vor allem gerechter. Was ist aus unseren Hoffnungen und Träumen geworden? 80 Jahre ist es her, dass Deutschland kapitulierte und die Nachkriegsordnung entstand. Deutschland wurde geteilt in West und Ost. Meistens wird die Geschichte des ostdeutschen Staats vom Ende her erzählt, von seinem Scheitern. Man spricht von kommunistischer Diktatur, von Unrechtsstaat, vom Stasi-Staat. Es sind abwertende Begriffe, die bewusst benutzt werden. Ende schlecht, alles schlecht? Wenn man sich die letzten Tage der DDR in Erinnerung ruft und sich die alten, starrsinnigen, unverständigen Männer vorstellt, die den Staat repräsentierten, wirkt es logisch, die DDR vom Ende her zu denken und alles, was aus dem Land kam, zu verdammen. Aber kann etwas, das schlecht geendet ist, nicht gut angefangen haben? Mit all jenen Hoffnungen und Träumen, die der Held aus dem Narrenschiff formuliert? Anders gefragt, war die DDR nicht am Anfang der bessere deutsche Staat, weil seine Gründer zumindest versucht haben, die Konsequenzen aus Krieg und Faschismus zu ziehen? Christoph Heins Buch beginnt im Mai 1945 mit der Landung einer Gruppe von Kommunisten um Walter Ulbricht, die von Moskau nach Berlin geschickt wurden, um ein neues antifaschistisches Deutschland aufzubauen. Und so war es wirklich. Diejenigen, die einst geflohen waren, die den Umbau Deutschlands zum Nazistaat und seine Zerstörung nur aus der Ferne miterlebt hatten, sollten das Land wieder aufbauen. Es war ihnen fremd. Die Exilanten misstrauten jenen, die bis zuletzt Adolf Hitler bejubelt hatten und die sie nun regieren sollten. Vielleicht machten sie sich deshalb umso energischer an die Arbeit, vielleicht traten sie umso gründlicher auf, um den Horror, den sie in Stalins Moskau erlebt hatten, zu verdrängen. Vielleicht hofften sie, dass alles besser wird. Es gab in den ersten Jahren Eingriffe in die ostdeutsche Gesellschaft und Wirtschaft, die so radikal waren wie selten in der deutschen Geschichte. Ein paar Beispiele. 2 Millionen Hektar Land aus Grundbesitz wurden entschädigungslos an 500.000 grundstückslose Personen verteilt. Viele der Enteigneten gingen in den Westen. Das Eigentum des Deutschen Reiches, der Wehrmacht und der NSDAP wurden verstaatlicht, Banken enteignet. Es wurde ein einheitliches Sozial- und Rentenversicherungssystem eingeführt, sowie ein einheitliches Schulsystem. Schüler lernten bis zur 8., später bis zur 10. Klasse gemeinsam, so wie es heute wieder Bildungsforscher fordern. Die Gleichberechtigung von Männern und Frauen wurde in der Verfassung verankert, das hatten sich Frauengruppen erkämpft. Und der Paragraph 7 wurde ergänzt. Alle Gesetze und Bestimmungen, die der Gleichberechtigung der Frau entgegenstehen, sind aufgehoben. In der DDR wurde das Familienrecht, das dem Mann das Alleinbestimmungsrecht in allen Familienangelegenheiten übertrug, umgehend abgeschafft. Eheliche und nicht-eheliche Kinder wurden von Anfang an gleichgestellt. Die Prügelstrafe wurde 1949 abgeschafft. Das alles passierte in der Bundesrepublik viel später. Die Bundesrepublik trat nach 1949 die Rechtsnachfolge des Dritten Reiches an. Die Wiedergutmachung lief in geregelten Bahnen. Während im Osten die Sowjets Industrieanlagen und Eisenbahnschienen als Reparationen abbauten, erhielt der Westen Aufbauhilfe über den Marshallplan. Der erste Bundeskanzler Konrad Adenauer setzte auf Kontinuität, die Politik der kleinen Schritte, nicht auf Systembruch. Er wollte nicht auf das Wissen hoher Beamter, Juristen, Diplomaten und Wirtschaftslenker verzichten. Nazikomplizenschaft war kein Einstellungshindernis. Sein engster Vertrauter im Kanzleramt wurde Hans Globke, einer der Autoren der Nürnberger Rassengesetze. Dem Bundesnachrichtendienst BND baute der Wehrmachtsgeneral Reinhard Gehlen auf. Am Grundgesetz schrieb auch der NS-Jurist Theodor Mauns mit. Das alles war in der DDR undenkbar, auch wenn der Bruch mit der NS-Zeit weniger radikal war, als die Propaganda es behauptete. Ärzte, die an der Euthanasie beteiligt waren, durften auch in der DDR weiter praktizieren. Um ehemalige Mitglieder der NSDAP einzubinden, wurde im Osten gar eine Partei gegründet, die NDPD. Eine komplett neue Bevölkerung konnte sich die DDR-Funktionäre nicht herbeizaubern. Für viele Schriftsteller und Künstler schien die DDR am Anfang das attraktivere Experiment. Attraktiver als das stockkonservative, biedere, heimatfilmtrunkene Adenauer-Deutschland. Ein Beweis für die Überlegenheit des Systems war die bessere Literatur. Brecht, Segers, Tschocholow, Majakowski, sagte der Dramatiker Heiner Müller einmal. Doch die DDR blieb ein Staat auf Abruf, von sowjetischen Gnaden, schwer zu halten gegen den wirtschaftlichen Sog des reicheren, größeren Deutschlands. Es rächte sich, dass der Systembruch im Osten so brachial durchgezogen wurde und ohne die Errichtung echter demokratischer Institutionen. Wann war der Traum gescheitert? Wann platzte die Illusion? Am 17. Juni 1953, dem Tag des Arbeiteraufstandes? Am 13. August 1961, dem Tag des Mauerbaus? Der Ökonomieprofessor in Christoph Heinz' Narrenschiff setzt den Zeitpunkt früher an. 1937, als der große Terror Stalins begann.